Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Donnerstag, den 1. Juni. Heute mit folgenden Themen. Am 18. Juni steht nun wohl die letzte Abstimmung zum Viererfeld und Mittelfeld an. Wir haben die Pros und Kontras. Und eine Vorreiterin, die in Vergessenheit geriet. In unserer Rubrik Zeitsprung blicken wir zurück auf das Werk von Lothar Reiniger, die den ersten Animationsfilm der Geschichte schuf.
To make the figure move, it must be placed in the correct position and a shot taken. The figure is then moved a fraction further and a second shot is taken. And so on, so that with much patience and concentration, the figure moves more and more.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Ab August 2024 leitet erstmals eine Frau die Universität Bern. Die Anglistikprofessorin Virginia Richter wurde vom Regierungsrat zur neuen Direktorin gewählt. Dies kommuniziert die Universität Bern in einer Medienmitteilung. Virginia Richter folgt auf Christian Leumann, der das Amt altersbedingt abgibt. Die ordentliche Professorin für Anglistik gehört als Vizerektorin seit 2021 der Universitätsleitung an. Steigen die Mieten bald drastisch an. Erstmals seit 15 Jahren steigt der Referenzzinssatz von zuvor 1,25% auf neu 1,5%. Dies kommuniziert heute das Bundesamt für Wohnungswesen. Ein Anstieg des Referenzzinssatzes um ein Viertelprozentpunkt bedeutet, dass die Mieten der bestehenden Verträge um bis zu 3% erhöht werden können. Von einer solchen Mietzinserhöhung sind in der Schweiz potenziell mehr als 1 Million Haushalte betroffen. Und damit zu den Meldungen aus dem Bundeshaus. Diskutiert wurde heute im Ständerat die Windenergieoffensive. Bereits geplante Windkraftprojekte sollen möglichst rasch realisiert werden. Dieser Meinung ist nach dem Nationalrat auch der Ständerat. Jedoch will der Ständerat im Gegensatz zum Nationalrat die Kompetenzen der Standortgemeinden und Kantone beibehalten. Das Geschäft geht nun zurück in den Nationalrat. Künftig soll eine Meldepflicht für Cyberangriffe gelten. Dem hat nach dem Nationalrat heute auch der Ständerat zugestimmt. Innerhalb von 24 Stunden sollen BetreiberInnen kritischer Infrastrukturen Cyberangriffe mit großem Schadenpotenzial künftig melden müssen. Wer der Meldepflicht nicht nachkommt, riskiert eine Buße. Heute fehlt eine Übersicht, welche Angriffe wo stattgefunden hätten, da Meldungen freiwillig seien. Das soll sich nun in Zukunft ändern. Und noch ins Ausland. Gestern fällte ein Gericht in Dresden das Urteil gegen Lina E. Lina war bereits über 2,5 Jahre in Untersuchungshaft, da sie Angriffe gegen Rechtsextreme organisiert und ausgeführt haben soll. Lina wurde zu rund 5 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Bis das Urteil rechtskräftig ist, kommt sie jedoch vorerst frei, darf ihren Wohnsitz aber nicht verlassen und muss sich 2-mal wöchentlich bei der Polizei melden. Nach dem Urteil gegen Lina E. ist es gestern in mehreren deutschen Städten zu Protesten und teilweise auch zu Ausschreitungen gekommen, berichtet unter anderem die Deutsche Tagesschau. Und noch zum Wetter. Der morgige Freitag wird sonnig, das Thermometer klettert auf bis zu 25 Grad und auch das Wochenende wird sommerlich schön. Gegen Abend steigt jedoch jeweils das Gewitterrisiko. Die Temperaturen betragen zwischen 11 Grad nachts und 24 Grad tagsüber.
Rabe Info.
Im Viererfeld und Mittelfeld in der Stadt Berner Lengass soll ein neues Quartier entstehen mit über 1000 Wohnungen. Ein Projekt, das seit Jahren für Diskussionen sorgt. Schon 2-mal hat die Stadt Berner Stimmbevölkerung dem Vorhaben an der Urne zugestimmt. Am 18. Juni steht nun wohl die letzte Abstimmung zum Viererfeld und Mittelfeld an. Die Stimmbevölkerung entscheidet über die Abgabe von 2 Landflächen. Die Stadt will die Wohnungen nämlich nicht selbst bauen. Verschiedene Bauträgerschaften sollen den Bau realisieren. Dafür muss die Stadt den Bauträgerschaften das Land aber abgeben. In der Vergangenheit hat die Stadt schon viele von solchen Baurechtsabgaben durchgeführt. Bei diesen zwei Baufeldern, über die jetzt abgestimmt wird, geht es aber um viel Geld. Deswegen braucht es die Einwilligung der Stimmbevölkerung. Und zwar am 18. Juni gleich zweimal. Einerseits über die Abgabe von Land an die Hauptstadtgenossenschaft und andererseits um die Landabgabe an die Mobiliar. Michael Ebersold ist Direktor für Finanzen, Personal und Informatik bei der Stadt Bern. Ich habe bei ihm nachgefragt und wollte wissen, welche Relevanz nun diese zwei Vorlagen vom 18. Juni für das Gesamtprojekt haben.
Es ist so, dass eigentlich jetzt die Grundsatzentscheid gefällt ist. Wir haben den Kredit und im Juni geht es darum, dass wir zwei Baufelder an künftige Investoren abgeben können. Also das ist eine Frage der Höhe der Kosten, es ist Volkskompetenz, wir wollen dem Mobiliar und der Hauptstadtgenossenschaft Baufelder abgeben und das grüne Licht, das bekommen wir hoffentlich im Juni.
Es geht also über die sogenannte Abgabe von den Grundstücken im Baurecht. Können Sie ausführen, was heißt das genau konkret?
Also das Land gehört der Stadt, aber die Stadt will das Land nicht verkaufen und sie will auch nicht selber bauen und das heißt, wir geben das Land quasi ab an jemanden, der dann dort diese Baufelder bebauen kann, Wohnraum erstellt, bezahlbaren, günstigen, genossenschaftlichen, aber auch marktorientierten. Also eben nimmt quasi für eine Zeit von 60 Jahren eine Aufgabe der Stadt Bern.
Jetzt sind ja das zwei verschiedene Vorlagen, über die das Stimmvolk abstimmen wird. Zum einen die Verträge für die Mobiliar AG und dann auch noch für die Hauptstadtgenossenschaft. Können Sie ausführen, was sind genau die Unterschiede von diesen zwei Verträgen?
Ja, also das ist eigentlich mit der zentralen Abstimmung, als die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gesagt haben, wir wollen das Vierfeld, Mittelfeld überbauen, wurde auch bestimmt, dass die Hälfte der Baufelder genossenschaftlich und die andere Hälfte marktorientiert bebaut werden. Und der Hauptunterschied ist, dass die Mobiliar und die Hauptstadtgenossenschaft nicht den gleichen Baurechtszins bezahlen. Also die Genossenschaften werden einen tieferen Baurechtszins bezahlen, haben aber Auflagen, damit sie günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen.
In den Abstimmungen von März, da ging es um die Infrastrukturkredite, da war die Zustimmung sehr hoch mit 64%. Erwarten Sie für diese zwei Vorlagen vom 18. Juni nun ebenfalls eine so hohe Zustimmung?
Ja, ich erwarte schon eine sehr hohe Zustimmung, vor allem auch, weil wirklich eben Wohnraum fehlt, weil bezahlbarer Wohnraum fehlt und es jetzt wirklich nur noch um das Detail geht, wer diesen Wohnraum erstellt.
Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass jetzt da ein Nein kommen würde, was hätte das zur Folge?
Das hätte zur Folge, dass wir entweder neue Investoren suchen müssten, aber möglich wäre natürlich auch die Baufelder kleiner zu machen und dann wäre die Kompetenz beim Parlament und nicht mehr beim Volk. Aber noch einmal, das erwarte ich nicht. Ich gehe davon aus, dass diese zwei Baurechte, dass wir da die Zustimmung bekommen.
Der Finanzdirektor Michael Ebersold ist also optimistisch, dass die Stimmbevölkerung am 18. Juni ein Ja in die Urne wirft. Die Vorlage im Viererfeld begeistert aber nicht alle. Ein Bündnis kritisiert das Projekt seit Jahren im Grundsatz. Simon Machado von der Grünen Alternativen Partei.
Ja, das Vier- und Mittelfeld ist eine große Fläche und die Stadt wächst und dann wäre es eigentlich wichtig, dass man Freiräume ausspart, damit nicht alles zubetoniert wird. Zudem, diese Fläche trägt erheblich bei zur Abkühlung der Stadt, indem dass die Sonneneinstrahlung eben absorbiert und nicht reflektiert, so wie es dann eine überbaute Fläche tun wird.
Für die vergangenen Abstimmungen hat das Gegnerinnenkomitee der Viererfeld- und Mittelfeldüberbauung jeweils eine Kampagne lanciert. Dieses Mal habe man sich aber dagegen entschieden, erklärt Machado.
Ja, im Moment ist das tatsächlich sehr beschränkt. Also die Würfel sind wie gefallen. Also es gibt dann noch die baurechtlichen Sachen, wenn sie dann den Infrastrukturplan auflegen, die Stadt Bern zum Beispiel. Aber jetzt, ja, bei dieser Abstimmung engagieren wir uns von der Grünen Alternativen Partei und vom Verein Viererfeld nicht.
Trotzdem bedauere sie das Wegfallen der Grünfläche im Viererfeld, so Machado. Ein Bedauern, für das Meret Schindler von der SP wenig Verständnis hat.
Also wenn wir nicht in der Stadt bauen und verdichtet bauen, was wir ja auf dem Viererfeld machen, dann wird es zu einem Wachstum auf dem Land kommen, weil die Menschen sind da, die brauchen den Wohnraum. Und das ist eigentlich eine viel größere Versiegelung der Fläche.
Zudem werde das Viererfeld nicht komplett zubetoniert. Die Hälfte der Fläche werde für einen Park verwendet, so Meret Schindler. Verdichtetes Bauen in der Stadt oder das Bewahren von Grünflächen? Eine Gretchenfrage, die seit Jahren bei jeder Abstimmung über das Viererfeld und Mittelfeld gestellt wird. Spezifisch an dieser Abstimmung über die Abgabe von zwei Landflächen im Baurecht hat Simone Machado aber folgende Bedenken.
Da kritisiere ich, dass nicht dargestellt ist, zum Beispiel in der Abstimmungsbotschaft, wie viele Wohnungen dann im preisgünstigen Segment effektiv erstellt werden und wie viel im marktüblichen Segment. Das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt.
Dem widerspricht Meret Schindler. Dass dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar sei, sei Teil des Prozesses.
Also es ist klar, die Vorgabe auf dem Viererfeld ist einfach 50% muss bezahlbar oder gemeinnützig sein und die anderen 50% müssen Marktmiete sein. Wenn man sich bewerben kann für eine Bebauung, dann kann man dann auch ein Projekt vorstellen. Dass deshalb die genaue Anzahl Wohnungen noch nicht ganz abschließend klar ist, finde ich, das ist ja Teil des Prozesses.
Das letzte Wort über die Abgabe von zwei Landflächen im Baurecht hat die Stimmbevölkerung am 18. Juni. Der Grundsatzentscheid ist aber gefallen. Ein Nein würde das Projekt nicht stoppen, sondern nur verzögern.
Rabe Info.
Heute Abend startet die Bad Bonn Chilwi. Zu sehen ist heute Abend unter anderem Amnesia Scanner. Das finnische Elektropop-Duo lebt in Berlin. Hören wir mal rein. Hier Amnesia Scanner mit The Ride. Thank you.
Radl Info. Zeitsprung.
Walt Disney gilt weiterum als Pionier des Zeichentrickfilms. 1937 landete er mit Schneewittchen seinen ersten Kinoerfolg. Doch der erste abendfüllende Animationsfilm, der heute noch erhalten ist, kam bereits 10 Jahre früher heraus. Lotte Reiniger hieß die Künstlerin, sie arbeitete ganze 3 Jahre lang am Silhouetten-Animationsfilm «Die Abenteuer des Prinzen Ahmed». Dafür legte Reiniger von Hand ausgeschnittene Pappfiguren auf eine von unten beleuchtete Glasplatte. Über dem Tisch brachte sie eine Kamera an. In 100.000 zusammengesetzten Einzelaufnahmen erzählt der Film so eine Geschichte aus 1001 Nacht. Obwohl ihr Schaffen bahnbrechend war, geriet Lotte Reiniger weitgehend in Vergessenheit. Der Mickey-Maus-Vater wurde hingegen weltberühmt. Am morgigen 2. Juni wäre die Berliner Filmkünstlerin 124 Jahre alt geworden. In unserer Rubrik Zeitsprung blickt Katrin Hiss zurück auf das bewegte Leben von Lotte Reiniger, die ihrer Zeit weit voraus war.
Schwarze Scherenschnitte vor einem hellen Hintergrund. Eine Technik, die man heute Stop-Motion nennen würde. Lotte Reiniger war keine 20 Jahre alt, als sie ihren ersten Trickfilm produzierte. Geboren wurde Charlotte Eleonore Elisabeth Reiniger Anfang Juni 1899 in Berlin-Charlottenburg. Schon als Kind entdeckte sie ihr Talent für Scherenschnitte und spielte mit kleinen Schattentheatern vor Schulklassen. Als Jugendliche besuchte sie dann die Schauspielschule. Sie sei nicht besonders talentiert gewesen, doch wollte unbedingt die Aufmerksamkeit der anderen auf sich lenken. Lotte hatte ein fotografisches Gedächtnis, beobachtete die SchauspielerInnen ganz genau und schnitt am Rande der Bühne Scherenschnitte, die die expressivsten Momente festhielten.
And now I wanted to draw the attention of the big people on my little self. And in order to please them, I cut out silhouettes of the actors in action. I was always standing in the wings, which we were strictly forbidden to do in the school, and cut out the silhouettes, which were exceedingly good.
Erklärte Reiniger in einem Interview 1976 mit Filmstudierenden der University of South Carolina. An der Schauspielschule in Berlin lernte Lotte auch den Dozenten und Regisseur Paul Wegener kennen. Ihm rückte sie ganz schön auf die Pelle, wie sich Lotte 1981 in «Die Frau hinter den Schatten» erinnerte. Ein Porträtfilm, gedreht von der deutschen Regisseurin Brigitta Asshoff.
Und ich bin heute noch tief beschämt, wenn ich daran denke, wie unverschämt ich war. Wir waren in einem Stück zusammen und da hatte Wegener eine halbe Stunde Pause und ich auch. Und diese halbe Stunde, die rückte ich immer in seine Garderobe und zeigte ihm die Silhouetten, die ich gestern geschnitten hatte und so weiter. Und der nahm sich meiner in der rührendsten Weise an und machte mich dann auch mit Leuten bekannt, die ein Trickfilmatelier einrichteten.
Gemeinsam mit diesen Leuten, mit ExperimentalfilmerInnen, schuf Reiniger das Institut für Kulturforschung und realisierte 1919 ihren anfangs erwähnten ersten Kurzfilm, das Ornament der Herzen. In mühevoller Kleinarbeit schnitt sie dafür Silhouetten aus schwarzem Fotokarton. Die Gelenke versah sie mit kleinen Drahtscharnieren, sodass sich die Figuren möglichst natürlich vor dem Hintergrund bewegen. Die Szene legte sie dann auf einen sogenannten Tricktisch aus und fotografierte Frame für Frame 24 Bilder für eine Sekunde.
Das ist eine Glasplatte, bedeckt mit transparentem Papier, auf der sie nun ihre Szene und ihre Spiele aufbauen können. Das Licht kommt von unten, das andere Licht wird ausgemacht und die Kamera sieht von oben auf diese ganze Bescherung herunter und fotografiert es. Und nun kann man hier sich eine Dekoration bauen. Und dann muss man einen Untergrund haben, auf dem man die Figur zum Spielen legen kann. Zum Beispiel einen Löwen, der sich in der ungewohnten Umgebung von europäischen Bäumen etwas geniert fühlt. Diese Figuren sind aus Pappe und Blei hergestellt, damit, wenn man sie bewegt, Sie fürs Liegen bleiben. Und dieser Löwe kann alles tun, was man von einem anständigen Löwen verlangen kann.
Der deutsche Investor und Bankier Louis Hagen wurde Mitte der 20er Jahre auf Lottes innovative Filmkunst aufmerksam. Er machte ihr ein Angebot, das sie kaum ausschlagen konnte. Hagen finanzierte den ersten Animationsfilm in Spielfilmlänge. Ganze 3 Jahre lang arbeiteten Lotte und ihr Team in der Garage von Louis Hagen an «Die Abenteuer des Prinzen Ahmed». Aus Dankbarkeit gegenüber ihrem großzügigen Mäzen besitzt die Figur des Prinzen Ahmed das Profil von Louis Hagen. Die Abenteuer des Prinzen Ahmed ist ein wahres Fantasy-Spektakel. Zauberer, Hexen, Monster, Zwerge, eine Riesenschlange und fliegende Pferde bevölkern die bewundernswert dicht erzählte Handlung. Lotte verfeinerte in dieser Zeit ihre Technik, um das Publikum noch mehr in den Bann der bewegten Bilder zu ziehen.
Wenn Ahmed goes with his horse into the sky, we had 3 layers of stars laid out and the one moved slower than the other, so that you obtain the real feeling of space. Or when Aladdin with his ship goes over the sea, we created the sea storm out of layers of transparent paper and so on and so forth. And this is very effective.
Die Kulturszene in Berlin und bald auch in Paris und London, wo Ahmed auch gezeigt wurde, war verblüfft über die neuartige Filmtechnik. Die Zeitschrift Filmkurier schrieb im Mai 1926, kurz nach der Premiere:
Man ist im Film an Silhouetten nicht gewöhnt, also wird man anfangs ein bisschen ermüdet, allmählich aber wird man gefesselt und immer mehr begeistert, entzückt und entrückt.
Lotte Reiniger wurde fester Bestandteil der Berliner Kunstszene in den goldenen 20ern. Gemeinsam mit ihrem Mann Karl Koch und einem vierköpfigen Team fertigte sie weitere Kurzfilme an. Sie produzierte zudem Werbefilme und Bühnenbilder. Gleich zu Beginn der Nazi-Diktatur verließ Lotte Reiniger Deutschland, da ihr, Zitat, diese Hitler-Veranstaltung nicht passte und weil ich sehr viele jüdische Freunde hatte, die ich nun nicht mehr Freunde nennen durfte. Lotte ließ sich in England nieder und arbeitete unter anderem für die BBC. Ihr Tricktisch wurde übrigens von Walt Disney 1940 patentiert, ebenso ihre spezielle, selbst erfundene Kamera. Seit ihres Lebens produzierte Lotte Reiniger Dutzende Animationsfilme und blieb dabei stets bescheiden. Kurz vor ihrem Tod 1981 erklärte sie in einem Interview, dass das exakte Ausschneiden der Silhouetten und das genaue Auge, um den Figuren mit klaren Bewegungen Leben einzuhauchen, vor allem Übungssache sei. Die wahre Kunst liege woanders.
Ja, ist im Allgemeinen nimmt man anders, 24 Bilder pro Sekunde. Und das bedingt natürlich, dass man eine ziemliche Geduld haben muss bei der Sache.
Lotte Reiniger war ihrer Zeit weit voraus. Doch mit dem Aufstieg der US-Filmstudios und dem Siegeszug von Walt Disney geriet ihr Name in Vergessenheit. Lotte verstarb 1981. Die Süddeutsche Zeitung schrieb in ihrem Nachruf:
Ein sanfter Humor prägte ihre poetischen Filme, deren Liebe zum kleinsten Detail die großen und kleinen Besucherinnen in eine Zauberwelt des Fabulierens, Träumens und Lächelns entführten.
Erst in den letzten Jahren wurden Lottes Werke wiederentdeckt und ihr Verdienst gewürdigt, auf dass sie nun hoffentlich den Platz in der Filmgeschichte erhält, der ihr zustehen würde.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 1. Juni. Podcasts und weitere Infos zur Sendung findet ihr auf unserer Website rabe.ch. Das Info ist auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachzuhören. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann nehmen wir euch mit nach Biel, wo im Neuen Museum eine Ausstellung über das Schicksal der Saisoniers gezeigt wird. Beigetragen zum heutigen Info hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Zara Heinzmann. Heide guten Tag, macht's gut und bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.